Liebe Wahlgemeinde, dumm ist, der Dummes tut. Der Filmtrailer als Impuls hat uns eben auch eingestimmt auf ein Thema, das wir meist eben in solchen humoristischen Zusammenhängen uns angucken, in dieser Perspektive serviert bekommen. Ich denke auch an so Klassiker wie Dick und Doof, nicht? Die Älteren erinnern sich und die noch Älteren erinnern sich vielleicht an die Schildbürger. Alles so ein Genre, wo man sagt, Mensch, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Und man fühlt sich so ein bisschen auch beruhigt, ne? Muss man ja sagen, wie so eine Gruppe von Zoobesuchern, die so am Affengehege stehen, nicht? Und sagen, ja, insgeheim kann ich dann auch meine Überlegenheit feiern, nicht? Und sagen, hat ja doch ein paar intellektuelle Fortschritte gegeben in den letzten Jahrmillionen und ich war dabei, Teil dieser Bewegung, ja. Ja, aber wir wollen uns heute diesem Thema mal von der ernsthaften Seite annähern, nicht? Von der, ja, auch irgendwie ein bisschen beunruhigenden. Denn Dummheit, da steckt ja auch dieser Wortstamm tump drin. Dummheit ist so eine Art Taubheit oder Unempfindlichkeit gegenüber der Realität. Dumme Menschen nehmen Realitäten zwar vielleicht zur Kenntnis irgendwie, aber diese Realität perlt ab. Also die auf uns einwirkende Wirklichkeit scheint nicht zu einem wirksamen Bestandteil unseres Bewusstseins zu werden, sodass sie sich in irgendeiner Weise auf unsere Erkenntnis auswirken würde. Wirklichkeit bleibt dann quasi wirkungslos. Wir sagen dann ein wenig ratlos oder auch zynisch, der ist halt gerade in seiner Blase. Der ist abgeschottet gegen das, was hier gerade wirklich passiert. Naja, und dann gibt es Menschen, die haben direkt so ein Patentrezept. Das sei eine Frage der Bildung, sagen sie, der Intelligenz. Die raffen das einfach nicht. Die sind halt zu wenig geschult, sind ein bisschen einfältig oder wie auch immer man das erklärt. Dass das aber nicht stimmen kann, das ist mir vor einiger Zeit sehr deutlich geworden, als ich in relativ kurzer Zeit hintereinander mit zwei Freunden von mir in den USA telefoniert habe. Beide sind Professoren. Beide nach meinem Dafürhalten intelligente, gebildete Menschen, beide auch integre Menschen, beide Christen, beide auch moralisch für mich sowas wie Vorbilder. Und ich habe sie beide gebeten, völlig unpolemisch, mir einfach mal zu erklären, was in ihrem Land derzeit politisch passiert. Ich verstehe es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Und die eine Person berichtete sehr lobend über all die fantastischen und längst überfälligen Dinge, die da jetzt politisch angeschoben werden, während der andere erkennbar angefasst das Ende des Westens und den Beginn eines Zeitalters amerikanischer Autokratie gekommen sah. Und diese Diskrepanz, die hat mich lang beschäftigt. Und mir ist dabei eins klar geworden. Dummheit hat im Wesentlichen nichts mit intellektuellen Fähigkeiten zu tun. Vielmehr muss man anerkennen, Wirklichkeit so zur Kenntnis zu nehmen, wie sie ist, und dann unser inneres Bild, also unser Weltbild, dem adäquat anzupassen, das scheint uns Menschen nicht ohne weiteres gegeben zu sein. Und offenbar gibt es da starke Faktoren, die unsere Wahrnehmung schon von Anfang an hochgradig beeinflussen, und zwar unabhängig davon, ob wir nun intelligent sind oder vielleicht nicht so sehr. Und wovon wir gerade sprechen, darüber denken wir nicht als Erste nach. Da hat auch schon Dietrich Bonhoeffer sich im Dritten Reich zu Gedanken gemacht. Der hat sich nämlich damals die Frage gestellt, wie kann das eigentlich sein, dass das Land der Dichter und Denker, das Land von Immanuel Kant, von Hegel, von Bach, von Mozart, von Beethoven, dass dieses Land mit seinem Potenzial an Nobelpreisträgern und genialen Ingenieuren jetzt politisch mit einer solchen Dummheit geschlagen ist. Wie kann das sein? Und er legt dann Zusammenhänge frei, die man wahrscheinlich am besten mit dem Wort, ja, so eine Verblendungsanfälligkeit beschreiben könnte. Ich zitiere das mal. Bonhoeffer schreibt, Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als die Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren. Es lässt sich bloßstellen. Es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protest noch durch Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht. Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch. Und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Und dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden. Er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. Niemals mehr werden wir versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen. Es ist sinnlos und gefährlich. Wenn wir Bonhoeffer hier sprechen hören, dann könnte man mit Recht sagen, Bonhoeffer entdeckt 1943 das Zeitalter der alternativen Fakten. Es gibt kein Wirklichkeitsprinzip mehr. Es gibt kein kritisches Wahrheitsinteresse mehr. Es gibt dafür ein ungeheures Bedürfnis nach Weltanschauung, nach einem klaren Standpunkt, einer geordneten geschichtlichen Wirklichkeitsauffassung, die sehr stark wertgesteuert ist, perspektiv- und standortgebunden. Na, das Ganze kennt man natürlich aus dem 20. Jahrhundert auch auf links gedreht, nicht? Man muss die Welt vom richtigen Klassenstandpunkt erschließen, sagte der Marxismus-Leninismus. Und wem beim Anblick der maroden Wirtschaft oder der sterbenden Natur Fragen kam, der hatte halt den Klassenstandpunkt noch nicht genügend verstanden und verinnerlicht. Und wenn wir das heute hören, heute vielleicht schon gar nicht mehr so, aber noch vor 10 Jahren hat man sich sowas so leicht kopfschüttelnd erzählt. Aber die Frage dahinter ist ja todernst. Was geht in Menschen vor? Was bringt sie dazu, gegenteilige Erfahrungen auszublenden, beziehungsweise sie sich passend zu machen? Als Antwort starten wir mit einem psychologischen Experiment und bringen das ins Gespräch mit einem biblischen Text. Ich will Ihnen zunächst erzählen von einer UFO-Sekte, die glaubte, Außerirdische umschwirren die Erde. Und diese Außerirdischen hätten beschlossen, die Erde zu vernichten, weil sie im Weg war oder weil sie es können oder ist eigentlich auch egal. Ja? Also sie haben gleichzeitig gesagt, ein paar dieser Menschenexemplare werden wir retten. Die nehmen wir mit für unseren Menschenzoo, unsere außerirdischen Sammlung oder was auch immer. Einige werden gerettet, die sich bereit machen, mit den Außerirdischen zu kooperieren. So, das gab's wirklich. Die Sektenmitglieder fanden das alles ganz schlüssig, haben dann kräftig missioniert und der Tag für den Untergang war praktischerweise auch schon klar. Sie hatten dann nämlich so ein Medium und die Außerirdischen haben dann so durchgefunkt. Das Medium schrieb im Rausch, am so und so vielten geht die Welt unter, weißt du Bescheid. So, und da haben dann Forschungspsychologen von Wind bekommen von dieser Geschichte und die konnten ihr Glück kaum fassen. Die sagten, das ist ja fantastisch, diese Gelegenheit. Und sie haben sich dann willig bekehren lassen und haben gesagt, echt, wir haben eine Chance zu überleben, das ist fantastisch, danke. Danke, dass man bei euch die Erlösung buchen kann und so weiter. Und die haben da mitgemacht, die waren teilnehmende Beobachter, wie man so im Psychologenjargon dann sagt. Weil sie sehen wollten, was denn nun mit dieser UFO-Sekte passiert an dem Tag, wo die Erde natürlich nicht untergehen wird. Natürlich hat man dann Hypothesen aufgestellt, so ist das üblich, nicht? Wie die Sekte wohl damit umgehen würde. Und man war gespannt, ob sich das bewahrheiten würde. Und die Hypothesen der Psychologen sind aufgegangen. Was haben die angenommen? Man möchte jetzt meinen, vom ersten Blick her, naja, die werden merken, dass die Welt nicht untergeht und dann werden die sich abends an die Stirn hauen und sagen, ach Mensch, waren wir doof, nicht? Morgen gehen wir wieder zur Arbeit. Nein, das war aber auch nicht die Hypothese. Die Hypothese war, die werden am Tag danach noch eifriger missionieren als je zuvor. Selbst der ausgefallene Weltuntergang wird sie nicht davon überzeugen, dass sie sich geirrt haben, sondern sie werden sich noch intensiver reinhängen. Und so war es auch. Der Weltuntergang sollte passieren. Viele hatten schon alles verkauft, alles verteilt, was sie hatten. Sie hatten alles auf eine Karte, auf diese eine Karte Untergang gesetzt. Und die Welt ging nicht unter. War ein schwerer Abend, kann man sich vorstellen. Da sitzen dann so alle da, gucken schon alle einigermaßen so ermattet an die weiße Wand. Ist nicht schön. Und man guckt und guckt und guckt und irgendwann fängt das Medium an zu schreiben. Fristverlängerung. Sie würden noch ein paar mehr retten. Und die Sektenmitglieder wussten, jetzt kann man noch mal mehr Gas geben. Und sie wurden noch gläubiger und noch glühender und fingen an und wurden in der Tat noch erfolgreicher. Und interessant war auch, es gab einige, die waren so ein bisschen unentschieden, nicht? Die waren auf Kante, die wussten nicht, ist das wirklich so? Aber auch da griff der Effekt. War ich blöd, dass ich Zweifel hatte? Jetzt erst recht, nicht vorne weg. Nicht keiner ist ausgestiegen von denen. Und wenn man sich das alles durch den Kopf gehen lässt, muss man im Grunde sagen, hart aber wahr. Wenn man eine Sekte gründen will, dann ist der Bauplan ziemlich einfach. Mach sie teuer. Mach sie eng. Das, wofür Menschen beziehungsmäßig und monetär viel investieren oder auch opfern, das können auch Standpunkte sein, das können bestimmte Denkgebäude sein, das, was ihnen am Herzen liegt, wo kein anderes Leben mehr außerhalb der eigenen Blase möglich ist, weil keine Außenkontakte mehr bestehen und weil man einerseits außerhalb der eigenen Gruppe ohnehin kaum einen kennt und man dem eigenen Denken dort auch überhaupt nicht mehr, damit nicht mehr anschlussfähig wäre in diesen Gruppen. Und während wir vielleicht noch über so eine bizarre Erscheinung wie diese UFO-Sekte lächeln, merken wir möglicherweise, wie stark unser Denken durch, ich nenne das mal neutral, Kulturfragen bestimmt ist. Dazugehörigkeit, das ist ein ganz wichtiges Merkmal für Kulturen. Menschen wollen dazugehören. Sie wollen anerkannt sein. Und nur ganz wenige Eigenbrötler zucken nicht, wenn sie durch die Mehrheitskultur mit so berüchtigten Labeln versehen werden. Die sagen, Achtung, du tanzt gerade aus der Reihe. Du denkst quer. Du hast die politische Mitte verlassen. Deine religiöse Praxis erweckt bei uns den Eindruck, dass du in einem Paralleluniversum unterwegs bist. Oder du bist ein Leugner. Du hinterfragst Narrative, deren Anerkennung wir für unerlässlich für das Bestehen unserer Kultur halten. Dein Leugnen verletzt ein Tabu, was uns an eine kulturelle Wegscheide bringt. Entweder wir tolerieren dein Leugnen, dann bricht aber unsere Kultur zusammen, oder wir retten unsere Kultur und wir exkommunizieren dich. So wirkt Kultur nach innen. Sie weist Menschen auf die Mitte, sie sorgt für eine starke Binnenorientierung. Nicht kriegen wir jetzt auch überall mit, nicht America first, ja, oder auf keinen Fall jenseits der Brandmauer. Immer nach den Maßnahmen des RKI und so weiter. Also alle Gruppen haben ihre designierte Mitte. Gemeinschaftlich und auch erkenntnisbezogen, je nach Ausdruck mit mehr oder weniger sozialem Zwang. Und nach außen, gegenüber dem Gegner, macht sich diese Kultur wehrhaft. Jede Kultur. Alte Kulturen haben Speere und Knüppel hervorgebracht, andere Waffen, um ihre Kultur zu schützen. Und man schützt auch seine Gedankengebäude. Man panzert, man strukturiert sie, um das Gefühl zu haben, dass man seine Welt beherrscht. Da kommen wir auch gar nicht drum herum. Dass man alles im Griff hat. Dass man für alle Eventualitäten gerüstet ist. Aber wie das eben mit Panzern so ist, nicht? Flexibel sind die nicht. Und die Wirklichkeit überrascht uns oft mit Situationen, wo uns der Ballast dann auch, der Panzer zum Ballast werden kann. Und was unsere Fähigkeit zum freien Denken angeht, liegen genau an diesen kulturspezifischen Ankerpunkten, sage ich mal, die beiden Achillesfersen potenzieller menschlicher Dummheit. Wir sehnen uns nach Vermassung, nach Dazugehören, nach Gruppenidentität und wir opfern dem mitunter manche Wahrheit, von der wir vielleicht überzeugt sind, dass sie stimmt. Und wir wollen unsere Welt beherrschen, weil wollen irgendwie Ordnung in das Chaos bringen, auch in unser Wahrnehmungschaos. Und wir verlieren dadurch die Flexibilität für Wirklichkeit, weil wir unseren Gedankenpanzer selbst dort anreichern, wo wir ihn eigentlich ablegen müssten. Soweit die Diagnose. Aber wie könnte jetzt die Heilung funktionieren? Eigentlich wollen wir ja auch nicht über Dummheit meditieren, sondern wir wollen rausfinden, wie können wir uns klug verhalten? Ja, wie agieren wir klug in dieser Welt? Wie stellen wir sicher, dass die Wirklichkeit uns erreicht, dass sie zu uns durchdringt und wir nicht Opfer irgendwelcher ideologischer Verblendung in welche Richtung auch immer werden? Und als ich so drüber nachdachte, war so mein erster Gedanke nicht der berühmte Satz aus den Sprüchen, die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Also die Furcht Gottes, der Respekt vor seiner Größe. Und darin steckt ja der Hinweis, dass unser Erkennen und Verstehen der Welt, wie sie ist, über die Begegnung mit ihrem Schöpfer läuft. Ist eigentlich auch einleuchtend, nicht? Ein Haus lässt du dir am besten von seinem Erbauer, einem Architekten erklären. Über ein Auto weiß am meisten vermutlich sein eigener Konstrukteur. Und die Welt, wie sie gedacht ist, tritt bei Blick auf ihren Schöpfer deutlicher hervor. Soweit der Gedanke. So, jetzt haben wir das Problem, nicht? Haus und Auto sehen wir recht deutlich. Bei Gott, wird über seinen Heiligen Geist in besonderer Weise erkannt. Und da hatte ich eine Idee. Wir lesen zwei kleine Abschnitte aus den Korintherbriefen des Paulus über die in unserer Schöpfung angelegte Weisheit Gottes. Und die könnten uns helfen, der Heilung für diese beiden Hauptprobleme der Dummheit, also für das Dazugehören wollen und für die geistige Verpanzerung, dass wir da was finden. Ich lese mal vor. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, sagt Paulus. Doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit, die Rede ist von Jesus, nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist Gottes, der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Davon reden wir auch, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Verrücktheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Und dann etwas später, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören, Absichten zu zerstören, alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So, das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Paulus erklärt hier, wie ein von Gott geleiteter Erkenntnisprozess überhaupt funktionieren kann. Modern gesprochen könnte man vielleicht sagen, der Heilige Geist ist wie so ein Code, ein Schlüssel, der unsere sinnlichen Wahrnehmungen vorgeschaltet wird, um Gottes unsichtbare Handschrift in der Schöpfung sichtbar werden zu lassen. Er vergleicht das mit dem Code, dem Zugang, den wir zum Beispiel zu einem Menschen besitzen, den wir gut kennen. Also wenn du jemanden kennst, dann kannst du einzelne Handlungen oder Bemerkungen von dem natürlich viel besser zuordnen, als wenn du jemanden zum ersten Mal begegnest. Und Paulus sagt, wenn du von Gott mit dem Heiligen Geist beschenkt wirst, Das ist faktisch der Moment, in dem ein Mensch versteht, was da ihm in dieser Person Jesu begegnet, welches Geschenk ihm da von Gott gemacht ist. Wenn du das zugrunde legst, dann wirst du einen neuen Blick auf diese Welt bekommen, sagt Paulus. Du hast diese Welt ja schon immer gesehen, solange du lebst. Aber jetzt ist es so, als ob nach so einem bedeckten Tag plötzlich die Sonne rauskommt. Alles sieht plötzlich so anders aus. Du nimmst die Welt anders wahr. Und dieser Erkenntnisprozess, sagt Paulus, ist zugleich eine große Liebeserfahrung. Und Liebe bringt ja auch ein besonderes Erkennen mit sich. Der, den ich liebe, beziehungsweise von dem ich mich geliebt weiß, der tritt plötzlich in besonderer Weise vor allen anderen Menschen ja hervor. Nicht nur so zum Beispiel kann man sich erklären, dass Eltern ganze Nachmittage bei grauenvollen Fußballturnieren der F-Jugend verbringen. Nicht, da kommt kein einziger vernünftiger Spielzug zustande. Sind das alles Masochisten? Nein, die lieben ihre Kinder und darum sind sie dabei und gucken zu. Und wenn Paulus sagt, diese Liebe ist ein wesentlicher Aspekt, um Welterkenntnis zu ermöglichen, also Welterkenntnis von Gott her. Und wenn es weiterhin heißt, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist, dann wird hier eine Haltung, eine neue Form von Erkenntnis sichtbar, die eben nicht gepanzert kommt, die nicht abgeschlossen ist, sondern die empfangend mit offenen Armen ein Geschenk entgegennimmt. Nicht so, dass die begründete Hoffnung besteht, dass hier Wirklichkeit nicht im Modus der Abschottung, der Weltbeherrschung oder zumindest der Selbstbehauptung wahrgenommen wird, sondern da besteht die Hoffnung, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt, weil man als Liebender ja nicht so sehr um sich selbst, sondern vielmehr um den anderen, um ein Gegenüber, nämlich an der Welt eines liebenden Gottes interessiert ist. Und liebendes Erkennen geht ja auch stets mit so einer Wehrlosigkeit einher. Ich will mich berühren lassen. Ich mache mich verletzlich. Ich muss nicht mal Recht behalten. Und schon gar nicht teile ich die Welt in Freund und Feind auf. Ich brauche kein Lagerdenken, wir gegen die. Sondern der andere ist Mitmensch. Und er hat mein Mitgefühl. Ich kann ihn hören. Ich kann ihm zuhören, ihm verstehen oder es zumindest versuchen, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Und wo der andere merkt, aha, man hört mir zu. Man bemüht sich, eine Strecke weit in meinen Schuhen zu laufen. Da kann Vertrauen wachsen. Da kann auch Neues entstehen. Da finden vorher abgeschottete Welten zueinander. Wenn ich aber sage, die sind alle doof und moralisch verrottet noch dazu, oder wenn die Haltung ist, ich und meine Gruppe zuerst und dann erstmal ganz lange nichts und mit den Schmuddelkindern reden wir schon gar nicht und was hinter der Brandmauer ist, das kann uns mal gestohlen bleiben. Das ist Panzer, das ist Erkenntnishornhaut, das kann zu nichts führen. So, jetzt wird natürlich mancher schon ein bisschen unruhig und sagt, was, wie wird das jetzt wieder diese typisch kirchlich harmonische Einheitssoße? Nee, wird sie nicht, weil wenn man Paulus richtig versteht, geht das auch nicht. Das ist differenzierter. Erkenntnis bedeutet für Paulus auch Geisterunterscheidung. Der liebend Erkennende wird sich dem Mitmenschen aussetzen, wird sich seiner Sicht stellen, ohne vorschnelle Etiketten zu verteilen. Aber dann ist auch von Kampf die Rede, von den Waffen des Kampfes, in der Erkenntnis, die der Heilige Geist schenkt. Und da bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Heilige Geist ist mächtig, heißt es im Text, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das ist sozusagen Geist geleitetes Erkennen. Von Gott her denken, von seinem Reich, von seiner Welt her, da steckt offenbar Sprengkraft drin. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Das gilt für manches Denkgebäude ebenso wie für diese oder jene Mauer, die wir aufrichten, wo vielleicht so gedacht wird, als ob es Gott nicht gäbe, als ob sein Sohn nicht auch für meinen politischen oder menschlichen Gegner gestorben wäre, als ob seine Liebe nicht auch den vermeintlichen Schmuddelkindern gelten würde. Von Gottes Reich her stellt sich vieles ganz anders dar. Auch manche Parteilichkeit wird dann irgendwie relativ. Nationale Grenzen. Wenn ich Christ bin, darf ich dann meine geistlichen Geschwister anderswo aufgrund nationaler Interessen im Stich lassen? Nur weil sie einen anderen Pass haben? Oder was bedeutet das für die Legitimität von Kriegen, wenn da plötzlich für sehr irdische Ziele Christen gegeneinander antreten sollen? Das sind alles keine leichten Fragen. Positiv steckt drin auch eine Verheißung. Unsere notorische Vermassungssehnsucht, nicht? Da sagt Paulus auch, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Kind Gottes zu sein steht über meinem Pass. Ich gehöre schon zu einer Gemeinschaft, die mich entscheidend charakterisiert. Und das gibt mir Gelassenheit, wenn in dieser Welt bestimmte Gruppen allzu herrisch nach meiner Unterwerfung rufen und mit Exkommunikation drohen. Wenn wir uns hier und da mal den Luxus einer eigenen Meinung gönnen. Selbst wenn die jenseits von postulierten Mitten liegt. Vielleicht müssen wir das nach Jahrhunderten Staatschristentum auch erst wieder lernen, dass christliche Kultur und Gegenwartskultur nicht immer deckungsgleich sind. Das war früher auch nicht so. Ein bisschen Kampf gehört dazu, sagt Paulus, aber der Kampf lohnt sich. Und ich finde, das royale Selbstbewusstsein der eigenen Königskindschaft ist genau das Heilmittel, um der Dummheit der Masse mit ihren Ideologien, mit ihren UFO-Sekten und anderen intellektuellen Paralleluniversen eine Mündigkeit entgegenzusetzen, die mit Andersdenkenden in Mitmenschlichkeit verbunden, empathisch im Gespräch sein kann, ohne gleichzeitig deren Gruppendruck zu erliegen. Und ich meine, das sagen zu können, in Zeiten wie diesen ist es an uns Christen, Räume zu schaffen, wo Vertrauen zu echtem Gespräch wachsen und zugleich frei gedacht werden kann. Das ist ein Vermächtnis, dem wir uns nicht entziehen sollten. Amen.